Hi und willkommen zu Deutschland 3345. Folge 33. Braune Universitäten. Die Einheit und Freiheit von Forschung und Lehre. Darauf ist man an deutschen Universitäten traditionell sehr stolz. Bis heute wird in Sonntagsreden und politischen Kommentaren gerne das Bild von Deutschland als Bildungsnation bemüht. Das war vor 100 Jahren schon so. Aber dieses Bild wird getrübt, wenn man sich, wie wir heute, die traurige Bilanz der deutschen Universitäten in den ersten Wochen und Monaten unter den Nazis anschaut. Dazu starten wir, wie schon in der letzten Woche, im Bundesland Baden. Hier, genauer an der Universität Freiburg, lehrte und arbeitete Professor Dr. Martin Heidegger. Heidegger war Philosoph und 1928 an die Albert-Ludwigs-Universität berufen worden. Ein Jahr zuvor hatte er mit der Veröffentlichung seines Buches »Sein und Zeit« in der Fachwelt für Furore gesorgt und war darüber auch in bildungsbürgerlichen Kreisen wohl bekannt geworden als philosophischer Rebell, der die Denktradition und Methoden seines Faches radikal in Frage stellte. Einer seiner zahlreichen Schüler, der Philosoph Karl Löwitt, charakterisierte seinen akademischen Lehrer einmal folgendermaßen: Verschwiegen gegen andere und doch neugierig wie wenige. Radikal im Letzten und zu Kompromissen geneigt in allem Vorletzten. So zwiespältig wirkte der Mann auf seine Schüler, die von ihm dennoch gefesselt blieben, weil er an Intensität des philosophischen Wollens alle anderen Universitätsphilosophen weit überragte. Dieser Martin Heidegger, mittlerweile 40 Jahre alt, war am 21. April 1933 von den anderen 92 Professoren, Professorinnen gab es in Freiburg wie auch an den meisten anderen deutschen Unis damals nicht, fast einstimmig zum neuen Rektor der Universität gewählt worden. Wieso nur fast einstimmig? Weil Reichskommissar und Gauleiter Robert Wagner wenige Tage vorher alle jüdischen Professoren in den vorläufigen Ruhestand versetzt hatte. Mithilfe des Arierparagraphen im Berufsbeamtengesetz, das die Reichsregierung am 7. April beschlossen hatte. Niemand unter den übrigen ach so arischen Professoren hatte sich wegen der schäbigen Behandlung der eigenen Kollegen öffentlich beschwert. Auch Martin Heidegger nicht, obwohl sein eigener Mentor und Förderer ein jüdischer Deutscher war und einige seiner Schülerinnen und Schüler ebenfalls. Darunter, neben dem bereits erwähnten Karl Löwitt, auch eine junge Frau, die ein außergewöhnliches philosophisches Talent besaß und überdies die Fähigkeit, anders als ihr Lehrer Heidegger übrigens, komplizierte Gedankengänge auch für Laien verständlich auszudrücken. Ihr Name? Hannah Arendt. Arendt hatte bei Heidegger Mitte der 20er Vorlesungen gehört und Seminare besucht. Und sie hatte sich in ihren Lehrer verliebt. Ob Heidegger diese Liebe ehrlich erwiderte, darüber maße ich mir kein Urteil an. Fakt ist, Heidegger ging eine Affäre mit der 17 Jahre jüngeren Hannah Arendt ein, die mehrere Jahre dauerte. Die Angelegenheit war definitiv keine Beziehung auf Augenhöhe. Heidegger war verheiratet. Er bestimmte Ort und Zeitpunkt ihrer Treffen. Und, wie das ja so oft der Fall ist, er nutzte Arendts scharfen philosophischen Verstand für seine eigenen Arbeiten aus. Im Gegenzug förderte Heidegger das akademische Fortkommen der jungen Frau, allerdings nicht so stark und so nachhaltig, dass Arendt im Unibetrieb hätte Karriere machen können. Ob Heidegger überhaupt auf diesen Gedanken gekommen wäre, sei dahingestellt. Immerhin, seine Empfehlungsschreiben dürften Arendt den Weg etwas erleichtert haben, denn als sie 1928 promovierte, hatte das deutschlandweit echten Seltenheitswert. Überhaupt stellten Frauen damals weniger als 15% der Studierenden an deutschen Universitäten. Heidegger hatte die Affäre mit Arendt im gleichen Jahr beendet, in dem sie ihre Doktorarbeit eingereicht hatte. Aber die beiden verblieben im losen Briefkontakt und so wurde Heidegger auch weiterhin mit philosophischen Anregungen versorgt. Im Frühjahr 1933 lebte Hannah Arendt als freischaffende Publizistin in Berlin. Eher schlecht als recht. Das war damals nicht anders als heute. aber sie war in den Jahren seit ihrer Promotion äußerst umtriebig gewesen, sowohl im akademischen Bereich, sie arbeitete an ihrer Habilitation, als auch im politischen Bereich. Immer wieder hatte sich Arendt in liberalen Zeitungen und Fachzeitschriften zu Wort gemeldet, hatte über Frauenrechte geschrieben und über die Beziehungen des deutschen Judentums zur christlichen Mehrheitsgesellschaft. Und dann kam im Januar 1933 Hitlers Ernennung zum Kanzler. Arendt war kein bisschen überrascht. Sie hatte seit 2 Jahren damit gerechnet, dass es einmal so weit kommen würde. Der Reichstagsbrand in der Nacht vom 27. Februar elektrisierte Arendt. In einem Interview aus dem Jahr 1964 beschrieb sie, welche Gedanken ihr damals zu schaffen machten. Was dann losging, war ungeheuerlich und ist heute oft von den späteren Dingen überblendet worden. Dies war für mich ein unmittelbarer Schock. Und von dem Moment an habe ich mich verantwortlich gefühlt. Das heißt, ich war nicht mehr der Meinung, dass man jetzt einfach zusehen kann. Ich habe versucht zu helfen, in manchen Dingen. Zunächst organisierte Arendt die Flucht ihres Ehemannes, ebenfalls ein jüdischer Publizist. Dann öffnete sie ihre gemeinsame Wohnung für andere Flüchtlinge, die hier Unterschlupf fanden auf dem Weg aus Deutschland raus. Und als die Zionistische Vereinigung für Deutschland sie fragte, ob sie bereit wäre, die immer stärker zunehmende antisemitische Hetze zu dokumentieren, sagte sie ja. Wenn ihr an unsere Doppelfolge 33, 19 und 20 zurückdenkt, verteidigten die Nazis ja ihre Boykottaktion am 1. April mit angeblicher Gräuelpropaganda in der ausländischen Presse. Arendt war maßgeblich daran beteiligt, diesen Vorwurf als Lüge zu entlarven, indem sie Tag für Tag so viele Zeitungen und Zeitschriften wie möglich durchging und antisemitische Artikel oder Berichte über antisemitische Vorfälle dokumentierte. Eigentlich wäre das natürlich Aufgabe der nicht-nationalsozialistischen Presse gewesen, aber wie ihr euch erinnert, waren die Zeitungsredaktionen im Frühjahr 1933 gerade fleißig dabei, ihre Berichterstattungen und Meinungsseiten auf Linie zu bringen. Ob Martin Heidegger von den Aktivitäten seiner ehemaligen Geliebten im Widerstand wusste, ist äußerst zweifelhaft. Denn er war zur selben Zeit damit beschäftigt, sich den neuen Machthabern anzudienen. Der erste Kontakt zu den aktiven Nazis an der Freiburger Uni lag da bereits 1 Jahr zurück. Nach der braunen Machtübernahme in Baden wandte sich Heidegger an das Kultusministerium, um sich als neuen Rektor der Uni Freiburg ins Spiel zu bringen. Der ursprünglich im Winter gewählte Kandidat hatte sich bei Gauleiter Wagner und den übrigen Nazis unbeliebt gemacht, weil er bei der Entlassung seiner jüdischen Kollegen nicht bereitwillig kooperiert hatte. Staatskommissar Otto Wacker, den kennt ihr ja noch aus der letzten Woche, zwang den widerspenstigen Rektor kurz nach dessen Amtsantritt am 15. April sofort wieder zum Rücktritt. Als Wacker von Heideggers Vorschlag erfuhr, war er ganz bestimmt Feuer und Flamme. Der Philosoph hatte zwar keinerlei Erfahrung in der universitären Selbstverwaltung, aber sein hohes akademisches Ansehen war eine wertvolle Ressource für das neue Regime. Also unterstützte das Kultusministerium unter Wacker die Wahl Heideggers zum neuen Rektor, die nur 6 Tage nach dem Rücktritt des alten Rektors stattfand. Heidegger bedankte sich bei seinen braunen Bundesgenossen, indem er am 1. Mai, dem ersten offiziellen Feiertag des neuen Regimes, öffentlichkeitswirksam in die NSDAP eintrat. Eine Woche später schrieb Rektor Heidegger an Otto Wacker: Wir müssen jetzt alles daran setzen, um die Welt der Gebildeten und Gelehrten für den neuen nationalsozialistischen Geist zu erobern. Das wird kein leichter Waffengang werden. Sieg Heil! Schritt für Schritt etablierte Heidegger das Führerprinzip innerhalb der Uni Freiburg. Die Universitätsverwaltung wurde umgekrempelt, die traditionellen Organe der Selbstverwaltung umgangen und ein neues Landesgesetz eingeführt, womit der Universitätsrektor fortan auf unbestimmte Zeit ernannt und nicht mehr gewählt wurde. Auch die Vorgaben des Berufsbeamtengesetzes setzte Heidegger mit größtem Eifer durch. Alle jüdischen Professoren in Freiburg wurden endgültig entlassen. Nur für 2 erbat Heidegger eine Ausnahme. Einer von ihnen, der Chemiker Georg von Hevesi, durfte vorerst bleiben. Denn er besaß außerordentliches internationales Prestige und hatte viele, auch ausländische Forschungsgelder eingeworfen. Offensichtlich wollten Wacker und Heidegger auf das Geld nicht verzichten. Der andere Kollege, dessen Verbleib Heidegger erbeten hatte, hatte weniger Glück. Er war zwar ebenfalls international hoch angesehen, aber kein Naturwissenschaftler, sondern Experte für Latein und Griechisch. Und internationale Forschungsgelder hatte er ebenfalls keine. Eduard Frenkel, so sein Name, floh 1934 aus Nazi-Deutschland und ging nach England. Dort freute sich die Universität Oxford außerordentlich, einen so fähigen Philologen ergattern zu können. Bis zu seinem Ruhestand 1953 lehrte Frenkel als Professor für lateinische Sprache am Corpus Christi College in Oxford. Dort starb er, hochbetagt, 1970, im Alter von 82 Jahren. Martin Heidegger ging also in seiner neuen Rolle als Führer der Uni Freiburg vollkommen auf. Am 27. Mai hielt Heidegger seine Antrittsrede als Rektor und zeigte sich darin im braunen Gewand. Nicht Lehrsätze und Ideen seien die Regeln eures Seins. Der Führer selbst und allein ist die heutige und künftige deutsche Wirklichkeit und ihr Gesetz. Die vielbesungene akademische Freiheit wird aus der deutschen Universität verstoßen, denn diese Freiheit war Unrecht, weil nur verneinend. Sie bedeutete vorwiegend Unbekümmertheit, Beliebigkeit der Absichten und Neigungen, Ungebundenheit im Tun und Lassen. Der Begriff der Freiheit des deutschen Studenten wird jetzt zu seiner Wahrheit zurückgebracht. Aus ihr entfalten sich künftig Bindung und Dienst der deutschen Studentenschaft. Die erste Bindung ist die in der Volksgemeinschaft. Die zweite Bindung umgreift und durchdringt künftig das ganze studentische Dasein als Wehrdienst. Die dritte Bindung der Studentenschaft ist die an den geistigen Auftrag des deutschen Volkes. Am Ende dieser Zeremonie sangen alle Anwesenden das Horst-Wessel-Lied, um in der letzten Strophe gemeinsam den Hitlergruß zu zeigen und Sieg Heil zu brüllen. Ich würde euch jetzt wirklich gerne erklären, dass die Ereignisse in Freiburg ein Einzelfall waren und in den anderen 22 Universitäten in Deutschland die akademische Freiheit tapfer verteidigt wurde. Leider ist das nicht der Fall. Ja, es ist sogar so, dass Heideggers Thesen über die neue deutsche Studentenschaft sehr wahrscheinlich überaus positiv vom Großteil der damals Studierenden aufgenommen worden ist. Denn wenn es auch vor 1933 nur wenige offen nationalsozialistisch eingestellte Professoren gab, unter den Studenten grassierte der braune Virus bereits seit Jahren. Warum die Universitäten den Nazis kampflos zum Opfer fielen, warum vielerorts sogar im vorauseilenden Gehorsam gehandelt wurde, dafür ist ein komplexes Geflecht aus Strukturen, Prozessen und strategischen Entscheidungen verantwortlich. Sprich, die Ursachen sind vielfältig und nicht leicht erklärt. Behaltet also im Hinterkopf, dass ich euch hier jetzt nur eine grobe Skizze liefern kann. Fangen wir bei den Strukturen an. Es wird ja immer wieder diskutiert, wie undurchlässig das deutsche Bildungssystem ist. Heute haben Kinder aus sogenannten bildungsnahen Familien zigfach höhere Chancen, das Abitur zu machen, danach zu studieren und schließlich in einflussreiche, gut dotierte Posten in der Wirtschaft oder an der Uni zu gelangen. Das hat einerseits damit zu tun, dass soziale Oberschichten immer darauf aus sind, sich selbst zu reproduzieren. Das ist gewissermaßen ein soziologisches Grundgesetz. Aber es gibt dafür auch historische Gründe. Denn bis zu den Bildungsreformen in den 60ern und 70ern besaßen die bürgerlichen Schichten in Deutschland gewissermaßen ein Bildungsprivileg. Das Gymnasium kostete Schulgeld. Die Universität verlangte ebenfalls Gebühren. Und wenn man es dann doch irgendwie schaffte, war man der absolute Außenseiter. Konkret hieß das, es war einfacher, eine Nadel im Heuhaufen zu finden, als ein Arbeiterkind an einer deutschen Universität. Die höhere Bildung blieb bis weit ins 20. Jahrhundert ein elitärer Club des Bürgertums. Bei der Geschlechterverteilung sah das, nachdem Anfang des 20. Jahrhunderts das Frauenstudium erkämpft worden war, schon etwas besser aus. Aber, wie ich vorhin kurz erwähnt habe, auch 1933 waren etwa 85% der Studierenden männlichen Geschlechts. Und für die meisten Frauen war nach dem Studium Schluss. Nur wenige erhielten die Chance, einen Doktortitel zu erwerben. Bei der Habilitation, also der Voraussetzung für eine Professur, war das Bild noch krasser. In Freiburg zum Beispiel wurde die erste Frau erst 1931 habilitiert. Das war übrigens 13 Jahre nach der ersten Frau in Deutschland überhaupt. Die Freiburger Habilitantin hieß übrigens Bertha Ottenstein, war Jahrgang 1891, Dermatologin und jüdischer Herkunft. Auch die Medizinerin Ottenstein wurde ein Opfer der Säuberungen, die Martin Heidegger und seine Parteigenossen im April 1933 begannen. Heute hat sich die Situation übrigens deutlich verändert, auch wenn man immer noch die klare Tendenz feststellen kann, dass der Frauenanteil von Stufe zu Stufe abnimmt. Heute studieren etwas mehr Frauen als Männer, aber weniger als die Hälfte der Promovierenden sind Frauen. Bei den Habilitationen haben die Frauen nur einen Anteil von 37%, bei den Professuren sind es dann sogar nur 28%. Damit sind wir aber auch schon angekommen bei den Prozessen. Die Wurzeln der soeben skizzierten Entwicklung zur Öffnung der Universitäten gingen nämlich zurück auf die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Im gesellschaftlich liberaleren Klima der Republik und unter dem Schutz der demokratischen Verfassung begann der Universitätsalltag langsam, aber sicher vielfältiger und bunter zu werden. Immer mehr Frauen studierten, Arbeiterkinder kamen an die Uni und auch vermehrt Mitglieder der jüdischen Minderheit. Das gefiel den meisten Herren der Schöpfung ganz und gar nicht. Gemäß ihrer bürgerlichen Herkunft waren die deutschen Studenten konservativ und deutschnational geprägt. Die Republik- und Verfassungstreuen unter ihnen waren in der klaren Minderheit. Von der Niederlage im Ersten Weltkrieg und den Krisen der frühen 20er Jahre profitierten dann vor allem die völkischen Bauernfänger. Der Deutsche Hochschulring, ein Sammelbecken rechtsgerichteter studentischer Organisationen, erhielt immer mehr Zulauf. In Preußen, dem größten Bundesland der Republik mit den meisten Universitäten, führte diese Tendenz schließlich zu einem Konflikt mit dem Kultusministerium. Viele Studierendenvertretungen weigerten sich nämlich, nicht-arische Studierende zur Wahl zuzulassen. Der preußische Kultusminister erließ daraufhin eine Verordnung, die das staatsbürgerliche Prinzip für alle Wahlen der allgemeinen Studierendenausschüsse ausdrücklich vorschrieb. Gegen diese Verordnung wandte sich die große Mehrheit der Studierenden in einer Urabstimmung. Sie wollten weiterhin nur Arier in ihre Reihen aufnehmen. Daraufhin löste Becker die Studierendenvertretungen auf. Der Dachverband dieser Vertretungen, die Deutsche Studentenschaft, verlor damit ihre staatliche Anerkennung. Dieser skandalöse Vorgang ereignete sich nicht etwa 1932 oder 1933, sondern bereits 1927. Unter den völkisch ausgerichteten Organisationen waren auch die Nazis mit einem eigenen Verband unterwegs. Der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund, kurz NS-Studentenbund, wurde 1926 gegründet, dümpelte aber in den ersten Jahren seiner Existenz, wie ja auch die Mutterorganisation NSDAP, recht erfolglos am rechten Rand herum. Erst als der NS-Studentenbund einen neuen Reichsführer bekam, sollte sich das ändern. Baldur von Schirach war unter bemerkenswert kosmopolitischen bildungsbürgerlichen Umständen aufgewachsen. Er entstammte einer sorbisch-deutschen Adelsfamilie. Sein Großvater hatte im amerikanischen Bürgerkrieg gekämpft und eine Amerikanerin geheiratet. Sein Vater, Karl von Schirach, war in der Kaiserzeit Intendant am Weimarer Hoftheater gewesen, hatte diese Stelle aber im Zuge der Revolution von 1918, vermutlich wegen seiner antidemokratischen politischen Einstellung, verloren. Die Schirachs suchten bereits früh die Nähe zu den Nazis. Als 17-Jähriger traf Baldur von Schirach zum ersten Mal Adolf Hitler. Das war 1925. Schirach Junior war hellauf begeistert vom Auftreten des Naziführers und seinen Ideen. Sobald er volljährig wurde, trat er in die NSDAP ein. Als Studienort wählte Schirach anschließend bewusst München aus, um die Nähe zu Hitler zu suchen. Das gelang ihm zunächst nicht, der Sekretär des Naziführers Rudolf Hess wimmelte den jungen Studenten immer wieder ab. Aber nach einigen Fehlschlägen organisierte Schirach im Spätherbst 1927 eine Rede Hitlers vor Studenten. Der große Erfolg dieser Veranstaltung brachte ihm die Gunst des Naziführers ein. Denn in Hitlers strategischem Denken kam der Mobilisierung der Jugend eine entscheidende Rolle zu. Unter Hitlers Protektion und aufgrund seines eigenen strategischen Geschicks machte Baldur von Schirach sehr schnell Karriere im NS-Studentenbund. Zum Studieren kam er dabei kaum, denn den Großteil seiner Zeit widmete er der braunen Bewegung. Als Hitler ihn bereits 1928 zum Reichsführer des NS-Studentenbundes ernannte, brach er sein Studium ganz ab und widmete sich fortan der Sache des Nationalsozialismus in Vollzeit. Reichsstudentenführer Schirach fuhr fortan eine zweigleisige Strategie. Einerseits intensivierte er die Propaganda des Studentenbundes, indem er zahlreiche Veranstaltungen an den Unis organisierte, auf denen Hitler und andere prominente Nazis auftraten. Hinzu kamen Flugblattaktionen, Aufmärsche und immer wieder auch öffentlichkeitswirksame Boykotte gegen als undeutsch diffamierte Professoren. Nicht wenige dieser Kampagnen arteten in regelrechte Krawalle aus. Der braune Aktionismus, das deutschnationale Getöse, die klare Absage an die Berufstätigkeit der Frau und auch der offene Antisemitismus fielen bei konservativen Studenten auf fruchtbaren Boden. Gleichzeitig schickte Schirach gezielt Mitglieder des NS-Studentenbundes in die übrigen Studentenverbindungen, um dort für die Sache der Nazis zu werben. Durch diese Doppelmitgliedschaften wurde die Akzeptanz der braunen Organisationen erhöht, denn die Verbindungen hatten zentrale Bedeutung für den Uni-Alltag und die späteren Karrieren der meisten Studenten. Als die Weltwirtschaftskrise Deutschland erfasste und auch die Studierenden die Auswirkungen der Deflationspolitik zu spüren bekamen, führte das zum Durchbruch des NS-Studentenbundes. Bereits 1931 erreichten sie innerhalb des Dachverbandes Deutsche Studentenschaft eine klare Mehrheit. Der deutschen Studentenschaft wurde damit die zweifelhafte Ehre zuteil, als erste nationale Organisation in Deutschland 2 Jahre vor Hitlers Ernennung zum Kanzler von den Nazis gleichgeschaltet worden zu sein. Baldur von Schirach seinerseits erntete die Früchte seines Erfolges. Noch Ende 1931 wurde er zum Reichsjugendführer der NSDAP ernannt. Ein halbes Jahr später wurde ihm die Hitlerjugend unterstellt. Und am 17. Juni 1933, knapp ein halbes Jahr nach Hitlers Ernennung zum Kanzler, machte der ihn zum Jugendführer des Deutschen Reiches und übertrug ihn damit die gesamte außerschulische Jugenderziehung in Deutschland. Nachdem sie an die Macht gekommen waren, hatten die Nazis leichtes Spiel an den Universitäten. Über den NS-Studentenbund und die mit ihm verbündeten Studentenverbindungen war die große Mehrheit der Studierenden bereits auf Linie gebracht worden. Die Professorenschaft, überwiegend konservativ und deutschnational, ordnete sich mehrheitlich den wenigen Kollegen unter, die bereits vor 1933 als Nazis aktiv gewesen waren und sich nun als Wortführer an ihren Unis hervortaten. Mit Hilfe des Berufsbeamtengesetzes wurden reihenweise Uni-Angehörige entlassen. 2 Drittel der Entlassungen waren politischer Natur, etwa 1 Drittel erfolgte aus rassistischen Motiven. Das sogenannte Frontkämpferprivileg des Berufsbeamtengesetzes schützte einige wenige jüdische Professoren fürs Erste. Noch vor Beginn des neuen Semesters waren 1.145 Dozentinnen aus dem Universitätsdienst entfernt worden. Darunter befanden sich 313 Professoren. Deutschlandweit waren das 15% aller Lehrenden. In manchen Universitätsstädten wie Frankfurt und Berlin lag diese Quote sogar doppelt so hoch. Die Geisteswissenschaften verloren auf diese Weise Vordenker, die heute noch maßgeblich gelesen und gelehrt werden, wie Ernst Cassirer, Ernst Bloch, Ernst Kantorowicz, der Theologe Paul Tillich oder die Philosophen Karl Löwith und Karl Popper. In den Naturwissenschaften fielen den Säuberungen allein 20 frühere oder zukünftige Nobelpreisträger zum Opfer. Darunter Größen wie Albert Einstein, Gustav Hertz, Erwin Schrödinger, ja, der mit der Katze, Max Born und Fritz Haber. In Göttingen wurden so viele Physiker und Mathematiker entlassen oder flohen aus Deutschland, dass der Lehrbetrieb zusammenbrach. Gerade der Fall Fritz Haber zeigt den ganzen Wahnsinn dieser Säuberung. Denn Haber war ein stockkonservativer deutsch-nationaler Chemiker, der im Ersten Weltkrieg das deutsche Giftgasprogramm geleitet hatte. Aber Haber war eben auch Jude, also war er der Feind, auch wenn er vorerst vom Frontkämpferprivileg geschützt wurde. Doch Fritz Haber dachte nicht daran, seine Gnadenfrist auszusitzen. Er protestierte lautstark gegen die Entlassungen jüdischer Mitarbeiter an seinem Forschungsinstitut und trat, als das erwartungsgemäß nichts änderte, von allen Ämtern zurück. Verbittert und vereinsamt starb er ein Jahr später in Cambridge. Die universitären Selbstverwaltungsorgane schwiegen fast alle angesichts dieser Säuberung. Der offizielle Protest der medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg bei Otto Wacker blieb ohne echte Nachahmer. Stattdessen feierte der Verband der deutschen Hochschullehrer Ende April in einer öffentlichen Erklärung die angebliche nationale Erhebung. Auch individuell erhoben nur ganz wenige Wissenschaftler ihre Stimme. Wirklich laut wurden bezeichnenderweise nur die älteren Semester. So der Vater der deutschen Soziologie Ferdinand Tönnies, der mittlerweile 77 Jahre alt war. Der nur wenige Jahre jüngere Physiker Max Planck hielt den Angriff auf die Freiheit von Forschung und Lehre ebenfalls nicht aus. Er protestierte im Mai 1933 beim Reichskanzler persönlich gegen die Entlassung seiner jüdischen Kollegen. Hitler gab sich peinlich berührt und bat gegenüber dem weltberühmten Begründer der Quantenphysik um Verständnis. Gegen die Juden an sich habe ich ja gar nichts, aber die Juden sind alle Kommunisten und diese sind meine Feinde, gegen sie geht mein Kampf. Alle Juden hängen wie die Kletten zusammen. Wo ein Jude ist, sammeln sich sofort andere Juden aller Art an. Während in ganz Deutschland die erste große Säuberungswelle über die Universitäten hinwegrollte, leistete Hannah Arendt in Berlin ihren Teil zum Widerstand gegen das neue Regime. In dem eben erwähnten Interview sagte sie darüber: »Ich dachte, wenigstens habe ich etwas gemacht. Wenigstens bin ich nicht unschuldig. Das soll mir keiner nachsagen.« Als scharfe Analytikerin war sich Arendt der Gefahr, in die sie sich begeben hatte, sehr wohl bewusst. Zunächst blieb sie zwar unentdeckt, doch dann klopfte die Polizei bei ihr an. Arendt wurde verhaftet und zum Polizeipräsidium am Alexanderplatz gebracht. Anders als so viele, die vor und nach ihr dorthin gebracht wurden, hatte die junge Philosophin, das kann man nicht anders sagen, Riesenglück. Denn wie sich herausstellte, war der für sie zuständige Polizeibeamte ein reizender Kerl, wie sie ihrem Interviewer später erzählte. Der war ursprünglich von der Kriminalpolizei in die politische Abteilung avanciert. Der hatte keine Ahnung. Was sollte er da? Er sagte mir immer: »Gewöhnlich habe ich doch da immer jemand vor mir sitzen, da sehe ich bloß nach, dann weiß ich schon, was das ist. Aber was tue ich mit Ihnen?« Ich habe den Mann leider belügen müssen, denn ich konnte ja die Organisation nicht hochgehen lassen. Ich habe ihm fantastische Geschichten erzählt und er sagte immer: »Ich habe sie hereingebracht, ich krieg sie auch wieder raus. Nehmen Sie sich keinen Anwalt, die Juden haben doch jetzt kein Geld, sparen Sie ihr Geld.« Inzwischen hatte die Organisation für mich einen Anwalt besorgt, natürlich wieder durch Mitglieder, und diesen Anwalt schickte ich weg, weil dieser Mann, der mich verhaftet hatte, so ein offenes, anständiges Gesicht hatte. Ich verließ mich auf ihn und dachte, das ist eine viel bessere Chance als irgendein Anwalt. Und tatsächlich hielt dieser Polizeibeamte sein Wort. Nach 8 Tagen trat Hannah Arendt aus den Toren des Polizeipräsidiums auf den Alex, ging nach Hause, packte sehr bald ihre Sachen und verließ Deutschland so schnell sie konnte. Derweil hatte Rektor Heidegger in Freiburg ganze Arbeit geleistet. Er schreckte nicht einmal davor zurück, unliebsame Kollegen persönlich zu denunzieren. Und selbst seinen Mentor und Förderer schützte er nicht. Der 74-jährige Edmund Husserl gehörte schon zu Lebzeiten zu den bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Er war Jude und er war deutscher Patriot. Im Ersten Weltkrieg hatte Husserl seinen Sohn für Deutschland gegeben. Jetzt musste er mit ansehen, wie die geliebte Nation binnen weniger Wochen in die Barbarei zurückfiel. Ganz vorne mit dabei sein ehemaliger Schüler, dieser brillante Denker Martin Heidegger. Zutiefst enttäuscht und verbittert notierte Husserl am 4. Mai 1933: Die Zukunft wird erst das Urteil sprechen, was 1933 die echte deutsche Gegenwart war und welches die echten Deutschen waren. Ob die Deutschen der mehr oder minder materialistisch-mythischen Rassenvorurteile oder die Deutschen der reinen Gesinnung. Mein Name ist Jonas Stephan und das war Folge 33 von Deutschland 33-45. Wenn ihr nach dieser Folge noch nicht genug von dem Thema habt, dann schaut doch mal bei Patreon vorbei. Dort gibt es ein kleines Bonus-Feature für alle Patreons. Auf Patreon poste ich jetzt übrigens auch regelmäßig aus dem Produktionsprozess einer Folge heraus. Das heißt, ihr könnt dort dann schon vor dem Erscheinen der Folge einiges erfahren. Das war's dann auch an dieser Stelle von mir schon wieder für diese Woche. Stimmt doch bitte fleißig für den Deutschen Podcastpreis ab. Den Link dazu findet ihr im Linktree in den Shownotes. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr euch bei mir meldet. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben oder über Instagram oder auch bei Twitter. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bye, bye.